noch was da? Ihr zwei guckt so. Kommt. Los, komm. Du brauchst deine Frau nicht fragen. Meine Güte. Da ist noch was. Keiner will. Champignons mag keiner. Hier ist noch ein schöner, wie heißt das Ding? Rucola-Salat. Den nimmst du. Also. Bitteschön. Schauen wir an, ist okay?
Ich nehme ihn, herzlichen Dank.
Gut. Nimm den ganzen Kasten mit, Albert, komm. Ist für dich. So, jetzt ist noch eine Sache da, die kriegt man auch noch unter die Leute, oder? Wer möchte noch? Jürgen? Gut. Ja.
Hi, meine Frau. Dankeschön.
So, damit es wieder ein bisschen netter aussieht, hier mache ich das weg. So. Eine Retterbox. Das Thema heute ist die Jahreslosung. Prüft alles, aber das Gute behaltet. Aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 21. Prüft alles, aber das Gute behaltet. Die Jahreslosung. Passt doch, oder? Ist doch ein sehr hilfreicher Vers, passend fürs Leben, fürs Alltagsleben. Prüft alles und behaltet das Gute. Das sollte ich eigentlich mal öfters tun, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich so im Supermarkt bin, an der Gemüseabteilung vorbeilaufe und zu den Süßigkeiten angeboten komme, dann sollte ich öfters mal prüfen, ob es denn so eine gute Entscheidung ist, eine oder zwei Tafeln Schokolade in meinen Einkaufswagen zu legen. Also ich weiß nicht, ich sollte mir diesen Vers ab und zu mehr beherzigen. Wir prüfen aber auch andere Waren, die wir kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt hingeguckt habt, welche Sachen noch in Ordnung sind und welche nicht. Vielleicht stellt ihr hinterher zu Hause fest, ups, doch nicht mehr so gut. Und es landet dann doch im Biomüll. Wir achten darauf, ob sie abgelaufen oder noch frisch sind. Aber auch in anderen Bereichen unseres Lebens schauen wir. Er passt wunderbar in unseren netten, manchmal überforderten Alltag hinein und er erscheint manchmal so wie diese Sprüche aus so einem Motivationskalender. Ein Spruch, der einfach leicht anzuwenden ist. Wir machen das aber auch noch in weiteren anderen Bereichen. Wenn wir zum Beispiel zu Hause ausmisten, dann schauen wir, welche Dinge davon wirklich noch zu gebrauchen sind, welche wir noch gebrauchen wollen. Meine Frau hat das jetzt gemacht mit den alten Schulsachen unserer Kinder. Welche Dinge sind noch funktionstüchtig und welche sind es nicht mehr, und die es nicht sind, die kommen weg, so wie die Kerzen fast. Oder die Bilder auf dem Handy, das kennt doch jeder, die schnell mal die Speicherkapazität sprengen können. Wir prüfen, welche Bilder möchten wir eigentlich noch behalten, welche sind wirklich wichtig, welche transportieren wirklich Emotionen und was kann einfach weg, damit wir wieder neue Bilder machen können. Oder welche Personen tun mir gut? Es heißt ja, umgebe dich nur mit Menschen, die dir gut tun. Ja? Auch hier prüfen wir, ob ein entsprechender Kontakt gut für mich ist oder eben nicht. Oder wir prüfen, ob unsere Mitarbeit oder Teilnahme an Veranstaltungen der Gemeinde dran ist oder nicht. Ob wir uns engagieren oder nicht. Wir prüfen Dinge. Und ich habe mich aber in der Vorbereitung gefragt, ob es bei dem Text aus dem 1. Thessalonicher Brief wirklich, wirklich um diese Dinge geht. Oder ob wir den Vers zu oft für Dinge verwenden, die an dieser Stelle gar nicht gemeint sind. Deswegen lohnt es sich mal, den Kontext dieses Verses anzuschauen. Ich habe diese Predigt überschrieben mit das Evangelium umklammern, Wegweiser für ein wachsames und heilsames Leben. Schauen wir uns mal den Kontext der Gemeinde in Thessaloniki an. Die Briefe an die Gemeinde in Thessaloniki sind von Paulus geschrieben worden, der selbst die Gemeinde gegründet hat. Aber er konnte nur kurze Zeit dort bleiben. Verschiedene Dinge haben ihn dazu gedrängt, Thessaloniki zu verlassen. Und nachdem Timotheus, der dann nach Thessaloniki mal gereist ist und wiederkommt und ihm berichtet, als er in Korinth war, wie es in der Gemeinde denn jetzt so läuft, da schreibt er dann diesen Brief. Er war sehr angetan von dem Bericht von Timotheus und er freute sich über die Entwicklung der Gemeinde und ihren Glauben. Also das war eine Gemeinde, über die er sich wirklich gefreut hat. Aber er gab auch noch ein paar tröstende und wegweisende Worte mit. Die Christen in Thessaloniki schienen verunsichert gewesen zu sein bezüglich der Wiederkunft Jesu. Ja, hat er uns nicht versprochen, dass er wiederkommt? Hat er das nicht? Hat er uns nicht versprochen, dass er wiederkommt? Aber nun sind bereits einige Christen, einige Brüder, einige Freunde von uns, die sind schon tot. Und nicht nur in unserem Umfeld, sondern in ganz Mazedonien sind schon Christen gestorben. Haben die jetzt einfach Pech gehabt? Ein bisschen Schwund ist immer. Was, wenn das alles mit diesem Jesus gar nicht so für uns aufgeht, wie wir am Anfang geglaubt haben? Und ich kann mir vorstellen, dass es dann entmutigte Christen gab oder Menschen, die der Gemeinde schaden wollten und daher etwas anderes sagten oder lehrten. Menschen, die einfach Entmutigung platzierten. Vielleicht manchmal gar nicht bewusst, sondern auch unbewusst, die einfach so eine entmutigende Haltung ausstrahlten. Ich denke, jeder von uns kennt Menschen, die ständig negativ sind und die dann nur das Negative sehen, wo die Angst und die Sorge überwiegt. Oder andere, die erweiterte Lehren, so eine Art Jesus plus Wiedergaben. Also, ne, Jesus rettet ja, aber irgendwie können wir vielleicht ja doch noch mehr dazu tun. Oder die einfach Unruhe reinbrachten. Hektik und Angst. Vielleicht aber auch so ein Laissez-faire-Stil. Ja, du musst es mit diesem christlichen, an Jesus ausgerichteten Leben doch gar nicht so ernst nehmen. Schau, es sind doch schon welche gestorben, Mann. Wer weiß, ob das wirklich alles so für uns aufgeht. Jesus mag retten, ja, aber ist es denn verkehrt, wenn wir irdisches Fußvolk auch ein wenig danach schauen, uns selbst zu retten? Das Leben ein wenig angenehmer machen, lustvoller zu machen und dabei ein Auge zudrücken. Ist das so verkehrt? Daher gibt Paulus dieser dennoch gut laufenden Gemeinde wichtige Worte der Tröstung, Ermutigung und Ermahnung mit, wie ein gutes und gelingendes Leben in Christus aussieht. Und so auch in Kapitel 5. Und daher schauen wir uns jetzt diesen kurzen, schönen Kalendermotivationsspruch mal im Ganzen an. Und zwar die Verse 19 bis 23. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Missachtet nicht die prophetische Rede. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern. Wie auch immer es aussieht. Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll euch an nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Diese Worte von Paulus richten sich meiner Meinung nach an Situationen, die den Christen in Thessaloniki auf ihrem Weg mit Jesus schadeten und zum Stolpern brachten. Und ich glaube nicht, dass es hier um Details geht oder um Themen, wo wir einfach unterschiedlicher Meinung sein können, sondern es geht hier um Wahrheit. Es geht hier um Wahrhaftigkeit. Es geht hier um Gottes Treue, Zusagen, Wiederkunft und um lebensspendende Worte. Und wenn wir den Vers allein betrachten, können wir darauf schließen, dass er für jede alltagspraktische Situation anzuwenden ist. Aber im folgenden Satz sehen wir schon, worum es geht. Haltet euch vom Bösen fern. Der erste Punkt, vom Abschirmen in den Segenregen. Das Böse, von dem Paulus hier spricht, griechisch Poneros, beschreibt das Schlechte. Es beschreibt das Schlechte an sich. Es beschreibt das Böse. Ja, es beschreibt das Teuflische, das Krankmachende und was uns in unserer Existenz nachhaltig schadet. Es ist das Lebenszerstörende, die Entmutigung und Ermutigung zu einem Leben ohne Jesus. Paulus weist an dieser Stelle aber darauf hin, dass Gott mit seiner Kraft in dieser Welt und in dem Christenmenschen am Wirken ist. Er ist durch den Heiligen Geist unter uns kraftvoll am Werk, sagt Paulus. Das bedeutet, dass wir es erleben können, dass Gott Gutes Wort uns erreicht. Es ist tatsächlich möglich. Ich weiß nicht, ob du damit jemals schon gerechnet hast und ob du das jemals schon gehört hast. Gottes gutes Reden kann dich erreichen. Paulus erinnert auch daran in Vers 12, dass er in seiner Kraft Menschen in der Gemeinde berufen hat, die mit ihrer Art an der Gemeinde arbeiten und ihr dienen. Bei uns ist das die Gemeindeleitung. Er sagt, da sind Menschen, denen könnt und sollt ihr vertrauen. Nicht blind vertrauen, das wäre fatal. Nicht blind vertrauen, ja. Aber anerkennen, dass sie uns eine geistliche Orientierung sind. Das sollen wir nicht vernachlässigen oder ignorieren. Ich habe zum Beispiel vor meiner Anstellung hier in der Gemeinde Gespräche darüber gehabt, die mir aber diesen Weg madig gemacht haben oder machen wollten. Die vielleicht aus therapeutischer Sicht vielleicht nachvollziehbar waren, aber meinen persönlichen Weg mit Gott überhaupt nicht mit einbezogen hat. Und ich bin heute für die Worte von Jürgen unglaublich dankbar, der an mir dran geblieben ist und immer mutmachende und glaubende Worte gefunden hat. Mich auf meinem Weg zu ermutigen, ohne mir meine eigene Entscheidungskraft zu nehmen. Und es brauchte von mir dann nur noch einen mutigen Schritt. Aber wie oft ist es mir schon passiert, dass ich Gottes kraftvolles Wirken ignoriert habe? Dass ich entgegen meinem Gefühl im Herzen Entscheidungen getroffen habe, die mir hinterher mehr ein Schaden als eine Hilfe waren. Kennst du solche Situationen? Hinterher ist man schlauer. Oder auch nicht. Ich habe oft hinterher erst gemerkt, dass ich eher anderen Stimmen, anderen Meinungen, anderen Konzepten geglaubt habe. Anstatt wirklich hinzuhören, was das Gute und Wohlgefällige für mein Leben sein könnte. Und bin dabei unglaublich kräftig auf die Schnauze gefallen. Wir sollen uns nicht vom Heiligen Geist abschirmen, sondern uns unter seinen kraftvollen Segenregen stellen. Und das können wir gemeinsam. Zweitens, Worte prüfen, weil wir es können. Viele Dinge werden geprüft, unglaublich viele. Wir haben heute Morgen hier angefangen, ich habe schon einige genannt. Und einige Dinge werden zu Recht geprüft und auch lange geprüft. Wir können dankbar sein, ja, dass das zum Beispiel bei den Medikamenten so ist. Medikamente müssen viele Prüfungen durchlaufen und auch eine zeitliche Stabilität aufweisen. Sie werden nicht leichtfertig rausgegeben. Es gibt Prüfungsverfahren und das ist gut so. Warum? Weil es um etwas geht. Da geht es um etwas, um unsere Gesundheit. Und Paulus weist darauf hin, dass wir in der Gemeinde das prophetische Reden, Paulus redet hier im Kontext der Gemeindelehre, nicht, dass wir dieses prophetische Reden nicht verachten sollen. Die Rede von Gott und über den Glauben. Ja? Also, dass wir die von Gott und über den Glauben Rede nicht verachten sollen. Es gibt also eine Lehre, die vor einer Gruppe oder in einer Gruppe sehr prägend weitergegeben wird, welche aber zu prüfen ist, ob es sich im Wort Gottes wirklich so verhält. Das ist wichtig. Ob es mit dem Glauben und dem Evangelium der Gnade übereinstimmt. Ob das Kreuz im Mittelpunkt ist. Ob zum Glauben an Jesus eingeladen wird und nicht was anderes die Rettung ist. Und der Geist Gottes die Glaubenden erfüllt, befähigt und verändert. Oder ob andere Dinge tragend werden. Paulus mahnt davor auch in 2. Korinther 11, Vers 4. Paulus geht es also hier um Dinge, um Themen, bei denen es um etwas geht, die so unglaublich wichtig und fundamental sind. Themen, bei denen es um etwas geht, um unsere geistliche Gesundheit. Prüfet diese Dinge, sagt Paulus. Passt das Gesagte mit dem überein? Harmonisiert das mit dem, was ich in der Bibel selbst finden kann? Und ist es etwas, was mich aufbaut, positiv verändert und auf dem Weg mit Jesus tröstet und ermutigt? Oder ist es schädlich, böse, krankmachend und für mein Leben in Geist, Seele und Leib bedrohlich? Die Menschen in der Gemeinde sollen prüfen. Ja, auch ihr heute, ihr sollt auch prüfen, was ich euch heute weitergebe. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, ja, aber kann und darf ich das denn? Ich hatte im Laufe meiner theologischen Tätigkeit oftmals den Eindruck, dass Menschen sich das nicht unbedingt zugetraut oder erlaubt haben. Sätze wie, ja, ich habe doch keine Theologie studiert. Ja. Oder ich bin gar nicht so bibelfest. Och, ich bin doch gar nicht so wichtig. Wer interessiert sich schon für meine Gedanken? Oder Mir gelingt so wenig als Christ, wenn ich in meinen Alltag gucke. Wie kann ich mich dann über andere erheben oder es besser wissen? In privaten und religiösen Dingen, da darf doch jeder seine eigene Meinung haben, oder? Aber zu all den Dingen, nein! Luther würde sagen, das sei ferne. Wir können allesamt, und dieser Auftrag ergeht an die Gemeinde, prüfen, was wir an unsere Seele lassen und was nicht. Was lässt du an deine Seele? Das möchte ich dich heute Morgen fragen. Was lässt du an deine Seele? Ob dein Weg mit Jesus noch gar nicht angefangen hat, ob du vielleicht gerade eine kurze Zeit erst mit Jesus erlebst oder ob du schon ewig dabei bist. Ist wurscht. Die Frage ist, was lässt du an deine Seele? Wenn dir immer wieder Schlimmes in deinem Leben passiert, dann hast du bestimmt noch Sünde in deinem Leben, die du noch nicht erkannt, entdeckt oder noch keine Buße darüber getan hast. Das ist nur eine krankmachende Ansicht eines komplexen und sehr ernstzunehmendes Thema. Was lassen wir an unsere Seele heran? Dich, was lässt du an dich heran? Es ist dir persönlich gegeben, das zu prüfen. Denn Jesus sagt selbst, also es liegt an dir, diese Dinge zu prüfen. Und Jesus sagt selbst, was, jetzt schläft er hier? Nee. Geht nicht weiter. Wieso geht es nicht weiter? Jesus sagt selbst, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und vielleicht hast du das ja schon mal erlebt, dass du bei einem Vortrag, einer Predigt oder in einem Austausch hinterher gemerkt hast, uff, das fühlt sich nicht gut an. Ja? Irgendwie ist das so schwer. Mir geht es nicht gut bei dem Gedanken. Vielleicht kennst du das. Und dann sollen wir uns nicht nur allein auf das Gefühl verlassen, was ich in dem Moment verspüre, sondern irgendwie ist er kaputt, ihr müsst mal weiterklicken. Sondern schauen, ob es sich wirklich so in der Bibel verhält. Und weil es ein Wort an die Gemeinde ist, sind wir gut beraten, andere zu fragen, sag mal, ging es dir in dem Moment auch so? Ich habe da so ein Gefühl gehabt. Ja. Und dann hast du sicher auch schon mal die Situation gehabt, wo du hinterher gedacht hast, das war jetzt ein so schönes Jesuswort. Das hat mich weitergebracht. Oder? Das kennst du, glaub ich, auch. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Böses vermeiden und Gutes bewahren. Ich glaube aber, dass wir darauf achten sollten, dass wir unser Augenmerk nicht ausschließlich auf den ersten Teil dieses Verses legen sollten. Prüft alles. Prüft alles. Aber mit alles ist nicht alles gemeint. Es geht nicht darum zu prüfen, ob das Rednerpult hier unten oder oben stehen sollte. Oder ob das Holzkreuz links, rechts oder in der Mitte steht. Darüber können wir diskutieren, sehr gern. Und Und nee, nicht unbedingt. Und wenn eine andere Entscheidung getroffen wird, als die, die du vielleicht getroffen hättest, dann ist es nicht das Böse. Dann ist es im besten Fall Konsens. Prüfen sollen wir das, was über Gott und den Glauben gesprochen wird. Und das Poneros, also das Böse, in jeder Gestalt vermeiden. Ich habe es oft erlebt, wie schnell man in die Prüfung einzelner Worte oder Buchstaben gelangt. Wo wir beginnen mit allem, was uns neu oder ungewohnt ist, versuchen, den anderen vom Gegenteil zu überzeugen. Auch in Dingen, in denen wir ruhig unterschiedlicher Meinung sein können. Bei Randthemen des Glaubens bis hin zu praktischen Belangen in der Gemeinde. Ob Moses selbst von seinem Tod schreiben konnte oder ob es ein Nachtrag ist. Welchen Namen man als Gemeinde über den Eingang schreibt. Oder welche Farben die neuen Stühle haben sollen. Meine Güte, da habe ich schon mal eine Situation erlebt. Die ging so lange, da sind uns fast die alten Stühle unter den Hintern weggefault. Aber wobei es bei diesem Paulus-Wort hier eigentlich geht, sind die Dinge, auf denen unser christlicher Glaube steht, einen standhaften Halt gibt und zu einem heilsamen Leben führt. Um Themen, bei denen es um etwas geht. Das Ziel von Paulus ist nicht zu lernen, sein Recht zu bekommen, sondern was anderes. Paulus schreibt einige Verse zuvor: Der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen über jedes Maß hinauswachsen. Sie soll so groß werden wie unsere Liebe zu euch. Das fand ich nochmal beim Lesen des gesamten Thessalonicher Briefs interessant. Und es ist mir so ins Auge gefallen, dass in diesen ganzen Worten, die Paulus an diese Gemeinde richtet, dass dieser Vers so heraussticht: Der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen über jedes Maß hinauswachsen. Wenn wir jedoch anfangen, den Vers prüfet alles, auf alle Bereiche auf gleiche Weise anzuwenden, kann eine Gemeinde recht schnell dysfunktional werden und man blockiert sich in der gemeinsamen Nachfolge, die auf den gemeinsamen Grundlagen des christlichen Glaubens beruht. Dann fängt man an, immer wieder die Erbsen zu zählen. Doch noch Gleichgesinnte zu finden, die wie ich der Meinung sind, dass das Rednerpult doch dorthin zu stellen ist. Texte oder Videos zu versenden, die erklären, warum Mose doch selbst über seinen Tod schreiben konnte. Anstatt nach dem Gottesdienst miteinander zu lachen, Anteil zu nehmen am Leben des anderen und ihm mit Trost, Ermutigung, Gebet und echter Liebe zu dienen, verlieren wir uns im Klein-Klein. Die Folgen sind verheerend. Streitereien und Vorwürfe entstehen. Der bewusste Abbruch des Miteinanderredens. Klagen und Beschwerden werden an die Leitung gegeben. Und verschiedene Abwehrmechanismen treten zutage, wie Aggression, Rückzug und Lustlosigkeit. Bis hin, dass einzelne Beteiligte ausgegrenzt werden, was sogar zum Mobbing werden kann. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Ein kleines Experiment. Was seht ihr hier? Was ist euer erster Eindruck? Was seht ihr hier? Ein schwarzer Punkt? Ah, ihr kennt es schon. Ah, die das kennen, die sollten ruhig sein. Bei einem Experiment hatten die meisten, als das noch nicht so ein Umlauf nahm, das ganze Experiment, und jeder das eh schon kennt, ja, haben die meisten gedacht, ich sehe einen schwarzen Punkt. Wie wäre es, und das wäre doch ein super Experiment für uns, wenn wir als Gemeinde gemeinsam uns vornehmen, den zweiten Teil des Verses auch zu beherzigen. Behaltet das Gute. Behaltet das Gute. Das Gute, griechisch Kalos, ist das Brauchbare, zum Heil Nützliche, das Tadellose und Lobenswerte. Aber oft sind wir so geblendet von den Dingen, die uns ein Dorn im Auge sind, dass wir das Gute nicht sehen. Das war ein langer Teil meines Lebens, dass ich einen sehr langen Teil meines Lebens aufgrund unterschiedlicher Umstände, dass ich das Gute nicht gesehen habe. Doch was würde sich alles verändern, wenn wir das Gute wirklich bewahren? Das griechische Wort, was hier steht für bewahren, meint auch festhalten. Festhalten oder in Besitz nehmen. Wenn wir also anfangen, das Gute aktiv in unserem gemeinsamen Unterwegssein festzuhalten und zu integrieren, hey, was würde sich dann ändern? Die heutige Predigt war vielleicht etwas lang, aber mir hat gefallen, wie er über Jesus geredet hat. Das hat mir gut getan. Anstatt am Mittagstisch bei dem ersten Teil zu bleiben, war viel zu lang. Oder ich hätte aus dem Text zwar noch mehr rausholen können, hey, aber das eine, das hat mich überrascht. Und das hilft mir auch in meinem Alltag, meine Angst zu bewältigen. Ich habe zwar das englische Lied nicht verstanden, aber die Freude, die diese Person ausgestrahlt hat, dadurch hat Jesus mich berührt und ich kann trotz Trauer auch Freude empfinden. Versteht ihr? Worte zu prüfen führt auch dazu, dass wir das Gute erkennen und festhalten. Hochzuhalten und sich daran zu erfreuen. Lasst uns das Gute bewahren, festhalten und davon erzählen. Ich habe auch schon mal den Satz geprägt, dass ich oder wir als Gemeinde gerne dafür bekannt sein wollen, wofür wir sind und nicht wogegen wir sind. Behaltet das Gute. Das wünsche ich euch und uns für dieses Jahr. Prüfet aber alles und behaltet das Gute. Ich fasse nochmal zusammen. Genau, Zusammenfassung. Vom Abschirmen in den Segenregen. Wir sind, wie die Christen damals, herausgefordert, das Gute vom Bösen zu unterscheiden und ein Nein zu jedem unguten, krankmachenden, vernichtenden, teuflischen Wort, das nicht auf dem Evangelium von Jesus beruht, zu finden. Wir können denen Vertrauen entgegenbringen, die an der Gemeinde arbeiten, ihr dienen und mit ihnen im Gespräch sein über die Dinge, bei denen es wirklich um etwas geht. Randbemerkung, aber auch so, die Gemeindeleitung hat gern Gemeinschaft. Man kann auch einfach so Zeit miteinander verbringen. Zweitens, Worte prüfen, weil wir es können. Wir sollen uns für die Kraft Gottes, dem Heiligen Geist, öffnen. Denn es geht um etwas. Diese Aufgabe, prophetische Worte im Kontext der Gemeindelehre, ergeht an uns als Gemeinschaft, die wir an Jesus glauben. Wir kennen seine Stimme. Sie ist uns vertraut und der Heilige Geist erinnert uns daran. Sie ist nicht ausschließlich den Profis überlassen, sondern der Gemeinde als Ganzes, dir und mir, uns. Wir sollen aber auch das Gute bewahren. Also drittens, Böses vermeiden, Gutes bewahren. Dabei geht es darum, dass wir das Gute beherzigen, festhalten und als tragende Größe in unserem Leben integrieren. Das Gute, das, was dem Evangelium entspricht, rückt die Dinge ins rechte, schöne, gute und nützliche Licht, wodurch wir erkennen können, was gut und förderlich ist und was nicht. Jesus ist das Licht der Welt. Ihm gehören wir. Möchte ich dir zusprechen. Jesus ist das Licht der Welt. Ihm gehören wir. Ihm dienen wir. Und bei ihm werden wir einmal sein, weil seine Gnade genügt. Amen. Das ist so ein Prüfverfahren, dass man hinterher Amen sagt. Ne? Das heißt ja wahrlich. Genau. Ich möchte noch dazu einladen, nach dem Gottesdienst, Predigt, Nachgespräch oder Table Talk, wer Bock hat, über das Gehörte noch weiter nachzudenken, darf gerne hinten in die Sitzecke gehen. Walter wird zum Beispiel auch da sein, der hat da nämlich auch Interesse dran. Und ich habe ein paar Fragen ausgearbeitet, die ihr mitnehmen dürft. Werde sie aber auch digital noch zur Verfügung stellen.